Ihr wisst ja, letzte Worte großer Männer. Was sagt jemand am Ende seines Lebens? Das sind oft sehr wertvolle Dinge, so ein letztes Vermächtnis. Was gibt jemand mit? Und dann hängt man an den Lippen. Was hat diese Person noch als Letztes zu sagen? Und so möchte ich auch den heutigen Predigtext überschreiben mit letzte Worte großer Männer. Da ist zunächst einmal das Wort Mose an Josua. Das ist wie so ein Vermächtnis. Mose weiß, ich trete jetzt ab und nachher wird mein Nachfolger das übernehmen. Das Werk geht weiter. Letzte Worte großer Männer. Wir sind eingestiegen. Ich bin nunmehr 120 Jahre alt, kann nicht mehr vor euch aus- und eingehen. Ja, 120 Jahre, das wären ja wunderbare Zeiten. Ich sehe, da fotografiert das jemand, das dürft ihr gerne machen, kein Problem. Ich sage jetzt ganz spontan, ich lege nachher noch Handouts auf, die sind da auf dem vorderen Tisch und dort könnt ihr euch gerne bedienen. Da sind die wichtigsten Folien drauf und unten steht dann noch meine Einsicht, das heißt, was nehme ich aus diesem Gottesdienst mit? Und da könnt ihr das für euch nachher noch ausfüllen. Aber ihr dürft gerne Fotos machen, kein Problem. Also, ja, 120 Jahre. Das ist eine ganz interessante Zahl, weil wenn ihr das multipliziert, 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5, kommt auf 120. Schon eine spezielle Zahl. Und das Leben von Mose kann man sich gut einprägen. Das waren immer so 40er Blöcke. 40 Jahre in Ägypten, am Pharaonenhof. Dort hat er eine exzellente Ausbildung genossen. Ich nehme an, dass Mose mehrsprachig aufgewachsen ist, dass er für den diplomatischen Dienst vorbereitet wurde. Das war so damals das Übliche als Pharaonensohn. Er war ja ein Adoptivsohn des Pharao. Und insofern kann der sicherlich mehrere Sprachen, außer Ägyptisch noch, natürlich noch nicht Hebräisch und vielleicht Assyrisch, je nachdem, was dann halt damals so wichtig war. Und dann hat ihn Gott 40 Jahre in die Wüste geführt. Ich nenne das, das war seine theologische Hochschule. Aber nicht eine Hochschule, wo dann ganz gelehrte Dinge erzählt wurden, sondern das war eine Charakterschulung. Da hat ihn Gott vorbereitet für seine Führungsaufgabe, 40 Jahre lang das Volk Israel durch die Wüste zu führen. Und Gott hat gesagt, naja, Mose, also in deinem Feuereifer, da bringst du schnell mal jemanden um. Das geht nicht als Führungskraft. Du musst auf meine Stimme hören. Erst dann bist du fähig, andere zu führen. Und deshalb hat ihn Gott 40 Jahre in die Wüste genommen. Das war der ganze Grund. Und Gott hat unendlich lange Zeit gehabt. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, mit 80 fing sein Lebenswerk an. Und jetzt wird er 120 im Judentum. Da wünscht man sich zum Geburtstag Ad mea ve esrim. Mea heißt 100, esrim 20. Also mögest du 120 Jahre alt werden. Luther übersetzt hier, Mose sagt, ich kann nicht mehr vor euch aus- und eingehen. Na, im ersten Moment denkt man so, naja, kann ich mal vor euch aus- und eingehen, Rollator gab es ja damals noch nicht. Aber er ging am Stock, ja. Ihr wisst ja, so mit 120, da hat man ja dann und so, ja, da ein bisschen am Rücken. Und wenn er mit älteren Leuten redet, dann erzählen die sich oft die Wehwehchen. Und dann sagt er, weißt du, bei mir ist noch viel schlimmer als bei dir. Und dann setzt der andere noch mal eins drauf. Ich kann euch Älteren nur einen Tipp geben, macht das Ding nicht. Die anderen Leute wollen gar nicht hören, wo es überall zwackt und zwickt. Das wissen nur ahnen die ja so oder so. Die wollen lieber von euch hören, was ihr mit dem Herrn erlebt habt, wie ihr lebendig führt, wie es mit euch weitergeht im Leben. Und so können wir auch sagen, ich kann nicht mehr vor euch aus- und eingehen, heißt was völlig anderes. Wir haben die Übersetzung gehört, Hoffnung für alle und dort heißt, ich kann euch nicht mehr führen. Und das ist genau damit gemeint. Ich kann euch nicht mehr vorangehen, weil meine Zeit ist abgelaufen. Meine Lebensaufgabe ist erfüllt. Du wirst nicht einen Tag vorher von dieser Welt abtreten, bevor nicht deine Aufgabe erfüllt ist, die dir Jesus Christus zugemessen hat. Und vorher gehst du nicht von dieser Welt. Jetzt könnte man sagen, tja, was heißt das, alt werden? Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht dunkel worden, seine Kraft war nicht verfallen, nach Luther, und wenn man es wörtlich übersetzt heißt, und die Lebenssäfte hatten nicht abgenommen. Also Leute, so würde ich gerne alt werden. Mit 120 Jahren noch, wisst ihr, so im vollen Lebenssaft steht da. Also bei wem ist das nicht der Wunsch unter uns? Und damit 120 Jahren wissen, Aufgabe erfüllt, jetzt darf ich in die Ewigkeit. Der Herr ruft. Ist doch wunderbar. Mose ist nicht an Altersschwäche gestorben, aber absolut nicht. Mose ist dann gegangen, als Gott ihn gerufen hat. Und er war im Grunde genommen bis 120 Jahre, war der in Vollkraft seines Lebens, voller Lebenssaft heißt es hier. Und dann kommt, wenn wir sagen, letzte Worte großer Männer. Jetzt geht es eigentlich noch darum, welches letzte Wort sagt Gott über Mose und nachher Mose über Josua. Was gibt er mit? Letzte Worte Gottes über Mose. Das heißt hier von ihm im 4. Mosebuch, Kapitel 12, denn Mose selbst war ein sehr geduldiger Mann, mehr als irgendein Mensch auf dem Erdboden, sehr demütig, heißt es hier in der Tora nach jüdischer Auslegung. Elberfelder Bibel übersetzt, denn der Mann Mose war sehr sanftmütig, und Luther übersetzt, aber Mose war ein sehr geplagter Mensch. Ja, jetzt war's, Leute. Was war er jetzt? Hab ich auch gedacht, es steht im Hebräischen immer das gleiche Wort da. Der eine übersetzt so, der andere übersetzt so. Was stimmt jetzt? Ich habe mir gedacht, eigentlich stimmt alles, Leute. Also wenn jemand demütig ist, wie es am Anfang heißt, der ist auch sehr geduldig oder umgekehrt. Wer sehr geduldig ist, ist in der Regel auch demütig, ist sanftmütig. Und wenn jemand diese Charaktereigenschaft hat, dann weiß er doch, dass er auch ein geplagter Mensch ist. Wenn du demütig bist, bist du auch geplagt. Du leidest manches Mal unter anderen Menschen und erträgst das in Geduld. Ich möchte noch was sagen zu demütig. Das Wort Demut wird bei uns oft im Deutschen falsch verstanden. Sprich, unter Demut stellen wir uns jemanden vor, der so gebeugt geht, mit dem er alles machen kann, der sagt zu allem Ja und Amen. Moment, demütig heißt eigentlich im Deutschen was anderes. Das kommt vom althochdeutschen Wort Dienmut. Und da ist es halt ein bisschen verkürzt worden zu Demut. Damit ist Dien verkürzt. Der Mut zu dienen, das heißt eigentlich demütig. Ein wahrer demütiger Mensch ist sich bewusst, ich diene hier. Und das setzt innerlich viel Kraft voraus. Weil ich nicht unbedingt damit rechne, dass wenn man jedes Mal gratuliert und mich lobt und mir alle die Hände schütteln, wie toll ich das jetzt gemacht habe, sondern ich diene zunächst. Ich sage das nochmal meinen Studierenden. Wisst ihr, die deutsche Sprache ist sehr vielfältig. Und da haben wir auch so das Thema Gehaltsverhandlungen. Und da sage ich denen, wisst ihr was? Das deutsche Wort sagt doch alles aus. Verdienen. Jetzt nehmt ihr mal das Ver weg und dann kommt ihr auf Dienen. Bevor ich verdiene, diene ich, Leute. Das Verdienen kommt hinten nach. Aber zunächst gehe ich in Vorschuss, das heißt, zunächst diene ich und dann bekommt der Verdienst hinten nach. Das wäre die richtige Einstellung. Und nicht, in welcher Gehaltsklasse bewege ich mich hier. Und so war es bei Mose auch. Der hat gedient. Das war seine Lebensaufgabe. Von Gott heißt es, sein Zeugnis über Mose, 4. Mose 12, von Mund zu Mund rede ich mit ihm mit völliger Deutlichkeit, nicht im Rätsel, und er schaut die Gestalt des Ewigen. Das heißt, Gott hat mit ihm gesprochen wie mit einem Freund, von Mund zu Mund, direkt. Das war ein ganz besonderes Verhältnis. Und wisst ihr, deshalb gilt Mose als der größte Prophet im Judentum. Nicht Jesaja und Jeremia, sondern Mose. Weil alle anderen Propheten werden an Mose gemessen. Sie dürfen nicht sagen, was der Lehre von Mose, den fünf Büchern Mose, widerspricht. Und abgesehen davon, weil Gott so persönlich mit ihm gesprochen hat, deshalb gilt er als größter Prophet, wie ein Freund. Das war ein unglaubliches Verhältnis. Aber jetzt kommt eine dunkle Seite. Und diese dunkle Seite heißt, dazu hat der Ewige zu mir gesagt, du sollst nicht über diesen Jordan gehen. Also ich hätte da wissen, wäre da ein bisschen großzügiger gewesen. Da muss ich euch sagen, da verstehe ich Gott nicht. Einen einzigen Fehler hat Mose gemacht. Der hat mal zu viel auf den Stein draufgehauen. Der hat eine klare Anweisung gehabt. Und dann sagt Gott deswegen, und deshalb gehst du nicht ins gelobte Land. Also ich werde da gesagt, ach komm, vergesst mal das. Ja. Es war jetzt ein bisschen dumm gelaufen, oder es war es halt wütend, und ich verstehe das ja und so. Und Gott sagt, nein. Du hast mir ein ganz wichtiges Bild zerstört. Und deshalb wirst du nicht über den Jordan gehen. Wisst ihr, worin sich die Demut des Mose gezeigt hat? Er hat nicht verhandelt. Er hat nicht gesagt, ja, lieber Gott, könnten wir jetzt nicht nach 40 Jahren das Ganze mal streichen, und jetzt weißt du, es waren 40 Jahre Wüstenwanderung und ich habe mich doch jetzt bewährt, und aber weißt du, ich wäre noch bereit, darauf zu verzichten. Josua geht voraus, aber ich gehe hinten nach. Und ich will ins Heilige Land. Mose hat nichts verhandelt. Und darin zeigt sich die Größe dieses Gottesmannes. Er hat das über sich gelten lassen. Es ist Gottes Bestimmung für mich. Warum das so ist, man kann es erklären, aber die letzte Erklärung haben wir nicht. Er hat es einfach akzeptiert. Und der andere Teil, dass Gott dann sagt, der Ewige, dein Gott, wird selber vor dir hergehen, er wird selber diese Völker vor dir vertilgen, damit du ihr Land einnimmst, Josua soll vor dir hinübergehen. Dieses Werk Gottes, das werden wir nachher noch miteinander bedenken, da komme ich nachher nochmal darauf zurück. Die Ermutigung für Josua, sei stark und mutig, erschrick nicht, fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du hingehst. Josua 1, Vers 9. Das ist doch ein wunderbares Wort. Und ich möchte sagen, nimm das mit. Ist das nicht eine wunderbare Verheißung? Überall, wo du hingehst, Gott ist schon vorher dort. Er hat den Weg bereitet. Der Weg ist geebnet für dich. Wie wunderbar, Leute. Und jetzt schauen wir uns das mal an, was heißt das in Wirklichkeit? Die Elberfelder Übersetzung sagt in 5. Mose 31, Vers 7, sei stark und mutig. Die Luther-Übersetzung sagt, sei getrost und unverzagt. Das ist immer das gleiche Wort im Hebräischen, also die zwei gleichen Wörter. Sei getrost heißt chazak und unverzagt amatz. Das sind sehr kurze Worte. Und in jüdischer Auslegung, Toran-jüdischer Auslegung, die sagt, sei beherzt und tapfer. Das gefällt mir am besten. Sei beherzt. Nimm dein Herz in die Hand. Geh mit ganzem Herzen vorwärts. Und das ist so die Übersetzung, die ich hier liebe. Sei beherzt. Und manches Mal müssen wir das auch zu uns selber sagen. Jetzt sei mal beherzt und geh vorwärts. Der Herr ist mit dir. Er sorgt für dich. Und er ebnet dir auch den Weg. Und jetzt kommt ein Geheimnis. Zunächst sagt Mose zu Josua, sei getrost und unverzagt. Wie gesagt, im Hebräischen immer die gleichen Worte, die zwei gleichen Worte. Das sagt er in der Gegenwart von ganz Israel. Dann in Josua 1, haben wir noch gehört, 6 und 7, sagt Gott zu Josua das Gleiche. Und am Ende von Kapitel 1, Josua 1, Vers 18, sagt das Volk zu Josua, sei getrost und mutig und stark. Also diejenigen, die er führen soll, sagen zu ihm, Mose, sei nur stark, sei nur mutig, wir folgen dir. Josua, dreimal bekommt er den Zuspruch von Gott, von seinem Vorgänger Mose und vom Volk selber. Dreimal bekommt Josua den Zuspruch. Und wisst ihr was? Jetzt kriegst du dreimal eine Ermutigung von Jesus Christus. Und wisst ihr was? Dann gibt es Gläubige, die sagen, ach, lieber Jesus, ich hätte gerne noch eine Ermutigung. Weißt du, eine vierte, eine fünfte, eine sechste Ermutigung. Das ist Treten an Ort. Da dreht man sich im Kreis rum. Jetzt hast du dreimal eine Ermutigung bekommen. Die Ermutigung kann ganz verschieden sein. Die können durch deine Kinder sein, durch Jugendliche, Ehepartner, Freunde, durch ein Bibelwort. Kann ganz verschieden sein. Jetzt bist du dreimal ermutigt worden. Und dann fängst du wieder von vorne an und sagst, oh lieber Gott, ich brauche eine Ermutigung. Boah, wisst ihr was? Das ist eigentlich unverschämt. Wenn du dreimal ermutigt worden bist, da gibt es eigentlich nur zwei Dinge. Zunächst einmal sei dankbar, dass du ermutigt worden bist. Ich hoffe, dass unsere inneren Ohren offen sind, dass wir das hören. Und dann gibt es an sich nur noch was Zweites. Dann komm ins Handeln. Jetzt hast du drei Ermutigungen, ja, dann weißt du doch, was du zu tun hast. Und dann fang nicht mehr von vorne an und stell alles in Frage. Das ist zeitversäumt. Also, und du, sei getrost, unverzagt und so weiter. Die Frage ist, wo werde ich das in der nächsten Zeit manifestieren? Wo werde ich das in der nächsten Zeit bekunden? Jetzt kommen wir zum zweiten Abschnitt. Und zwar zur Frage, wie ist denn das mit dem Landeinnehmen? Wie ist das aktuell für uns heute? Ich muss euch sagen, ich habe große Freude gehabt. Ich habe das noch niemandem gesagt hier. Aber als ich da reinkam und da hinten den siebenarmigen Leuchter sah, da hat mein Herz innerlich gejubelt. Dachte mir, da müssen ein paar Freunde da sein, nennen Sie mal Freunde, die so ein bisschen in die ähnliche Richtung gehen. Ich kenne euch ja noch nicht, aber vielleicht gibt es nachher noch Gelegenheit dazu. Und dann können wir uns dann noch drüber unterhalten. Jetzt kommt was ganz Spannendes. Und zwar ist die Frage, Israel ist ja bis zum heutigen Tag heftig umstritten. Und es gibt ja immer Streit darüber, wem gehört das Land. Und das geht weiter so, das sage ich euch. Das hört nie auf, das wird immer heftiger. Wir werden da noch Dinge erleben, da werden uns die Ohren schlackern. Also, 5 Mose 31, 3 ist die Verheißung, der Ewige, dein Gott, wird selber vor dir hergehen, damit du ihr Land einnehmen kannst. Und wie wird das passieren? Also, ich zeige euch jetzt hier etwas, das habe ich nicht selber erfunden. Das hat ein Mann wiederentdeckt. Einige von euch werden ihn vielleicht noch kennen. Das ist Ludwig Schneider. Der war Israel-Korrespondent, hat in Israel gelebt. Sein Sohn Michael ist heute noch sehr aktiv als Reiseleiter und so weiter. Also vielleicht kennen einige von ihm. Und er hat entdeckt, dass es einen jüdischen Gelehrten gab. Und der hieß Jehuda ben Samuel, Jehuda, Sohn des Samuel. Nun gab es diese Namen sehr oft, ist im Judentum üblich. Und deshalb hat man noch einen Zusatz dazu gehängt, Chassid, das heißt der Fromme. Das war wirklich ein frommer Mann, der hat um 1200 nach Christus gelebt. Und der hat, 1200 nach Christus, so in der Heiligen Schrift geforscht, dass er auf ein Geheimnis gekommen ist. Und zwar hat er gesagt, Gott handelt doch nach den Vorgaben, die er gemacht hat. Eine Vorgabe ist, dass im Alten Testament das Jahresrhythmen eingeteilt wird nach 7 Jahren und nach 50 Jahren. 50 Jahre sind sogenannte Halljahre oder Jubeljahre. Da wird immer der Besitz an die ursprünglichen Besitzer zurückgegeben. Das kann ich jetzt nicht weiter ausführen, das wäre ein ganzes Thema für sich. Halljahre, was bedeutet das für uns? Und vor allem, das hat mit der Wirtschaft zu tun. Wie wird Wirtschaft verstanden vom Halljahr-Gedanken im Alten Testament? Und das sind immer 50 Jahre, nach 50 Jahren ist immer ein Halljahr. Und jetzt hat er sich gesagt, ist er Jehuda ben Chasid, sagte, wenn Gott handelt, und dort geht es um Israel, geht es um das Land, wer ist der Landbesitzer, dann muss das immer so in 50-Jahr-Rhythmen sein. Und da sagte er, wörtlich, die Osmanen, das sind die Türken, werden Jerusalem erobern und werden sie 8 Jubeljahre lang über die heilige Stadt herrschen. Exakt so eingetroffen. 1517 erobern die Türken Jerusalem, ganz im Nahen Osten, osmanisches Weltreich, bis 1917. Nebenbei nur als Fußnote, Jerusalem war nicht arabisch, Leute, das war osmanisch. Und nur so nebenbei mal, der jetzige Herrscher in der Türkei, der träumt, ich stelle mir das so vor, jeden Abend von seinem osmanischen Weltreich. Das hätte er gern wieder. Wenn er könnte, wie er wollte, würde er da morgen die Flagge hissen in Jerusalem. Weil er sagt, wir haben es 400 Jahre, wir sind nicht die Araber, die Osmanen. Und ihr könnt ganz viele Spuren vom osmanischen Weltreich im Nahen Osten sehen, wenn man ein bisschen Blick dafür hat, auch in Jordanien und so weiter. Also 1917 kam dann Allenby, der englische General, hat Jerusalem erobert, Erster Weltkrieg. Und kleine Geschichte noch zu diesem Allenby. Der Allenby, englischer General, der ist hoch zu Ross da nach Jerusalem hin marschiert und dann kam er an das Tor und dann sagte er sich, Moment, dort, wo mein König Jesus Christus zu Fuß hineingegangen ist, gehe ich nicht auf dem Ross, auf dem hohen Ross, reite ich nicht ein. Er ist abgestiegen, hat sein Pferd hinter sich hergezogen. Er hat gesagt, aus Ehrfurcht vor Jesus Christus. 1917, und dann sagt Jehuda ben Chasid, daraufhin wird Jerusalem ein Jubeljahr lang Niemandsland sein. Jubeljahr ist klar, 50 Jahre, biblischer Zeitrhythmus. Bis 1967. Ich habe das meinen Unterrichtsschülern, habe ich das, diese gesagt, ihr müsst nicht viele Jahreszahlen lernen, aber die müsst ihr wissen. Am 7.6.67, kann man sich gut merken, ist Jerusalem wiedervereinigt worden. Im Sechstagekrieg. Es war ja eine geteilte Stadt, wie Berlin früher. Und hier, Jehuda Chasid sagt das auch, wird 50 Jahre Niemandsland sein, es war auch so. Und 1967 gehört es dann zu Israel. Und dann sagt er weiter, noch nach Ablauf des 9. Jubeljahres, 67, fällt Jerusalem wieder in die Hände des jüdischen Volkes, können wir abhaken, ist erfüllt. Nach einer weiteren 10. Halbjahrzeit, 67 bis 217, wird die messianische Endzeit beginnen. Was heißt das? Da ist eine ganz große Sehnsucht nach dem Messias. Und er sagt, dann spitzt sich das zu und ab 2017 wird sich das beschleunigen, dass der Messias kommt. Und wenn der ein bisschen mit wachen Sinnen durch die Welt geht, da können wir sagen, so ab 2014, 15, 16, 17 beschleunigen sich gewisse Dinge. Und jetzt ist der Turbo drin, der kommt nie mehr raus. Jetzt geht alles auf die Wiederkunft Jesu zu. Und das wird sich beschleunigen. Deshalb messianische Endzeit. Also, ich habe hier nochmal einen kleinen Überblick gebracht. Den habt ihr nachher auf dem Handout, das ist okay so. Und die Frage ist natürlich, was passiert nach 2017? noch ein Ding, das könnte noch interessant sein. Rabbi Sternbuch, Vizepräsident des Rabbinischen Gerichtshofes, der hat den berühmten Vorfahren gehabt, Gaon von Vilna. Das heißt so viel wie der Gelehrte von Vilna, sehr berühmt im Judentum. Und da sagt er mal, wenn ihr hört, dass die Russen die Krim eingenommen haben, sollt ihr wissen, dass Pa'amei Mashiach, die Glocken des Mashiach, also des Messias, zu läuten begingen. Und wenn ihr hört, dass die Russen die Stadt Konstantinopel, das heutige Istanbul, erreicht haben, dann zieht schon eure Schabbatkleider an. Naja, das eine ist 2014 passiert. Und Schabbatkleider anziehen, das ist ja was Festliches. Das heißt, dann bereitet euch darauf vor, dass der Messias kommt. Also, wenn wir jetzt fragen, was für eine Zeit leben wir? Wir leben in einer Zeit der Vorbereitung auf das Kommen Jesu. Und wir sollten das viel mehr auch in unserem persönlichen Leben und im Leben der Gemeinde ins Blickfeld bekommen, Leute. Schabbatkleider anziehen, das ist was Festliches. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Israel wart. Ich nehme an, einige von euch waren sicherlich mehrmals in Israel. Wenn ihr mich fragt, was ist das Schönste in Israel? Da würde ich noch nicht mal sagen, Ausgrabungsstätten. Für mich ist und war das Schönste der Schabbat. Das musst du mal erlebt haben in Jerusalem, diese Ruhe am Schabbat. Da fährt kein öffentliches Verkehrsmittel, nichts. Das ist wie eine heilige Ruhe bei einer Stadt. Also was wir als Sonntagsheiligung bezeichnen, das ist nichts dagegen, was dort passiert dann am Schabbat. Und Schabbat, da gehst du nicht einfach so rein und sagst, naja, mach all das, ich erledige alles am Schabbat, was ich unter der Woche nicht dazugekommen bin. Nein, da ziehst du dich feierlich an und dann wird der Schabbat eröffnet. Und dann ist Ruhe. Ich habe mir beispielsweise angewöhnt, dass ich am Sonntag keine Nachrichten schaue. Wenn ich mich am Sonntagmorgen rasiere, Nachrichten kommen, mache ich das Ding aus. Will am Sonntag keine Nachrichten. Das Elend dieser Welt interessiert mich am Sonntag nicht. Das reicht noch am Montag. Da komme ich nicht zu spät, Leute. So viel passiert da gar nicht. Und ich weiß, es ist kein Weltuntergang. Und wenn Jesus wiederkommt, dann bin ich dann auch dabei. Also muss ich nicht durchs Radio hören. Was kann am Sonntag Wichtiges passieren? Versteht ihr? Warum soll ich mir das antun, all das Schreckliche am Sonntag zu hören? Ein Tag in der Woche ist Ruhe. 6 Tage sollst du arbeiten. Aber am 7. Tag ist Ruhe. Wirklich Ruhe. Und da musst du dich auch nicht mit dem Elend der Welt beschäftigen. Da konzentrieren wir unsere Herzen auf Jesus Christus und schöpfen wieder Kraft für das Neue, was wieder kommt. Wie heißt das schön hier? Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, sagt Jesus selber, in Lukas 21, 28, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, so seht auf, erhebet eure Häupter, darum, dass sich eure Erlösung naht. Schau nicht auf den Boden, schau nach oben. Das wäre so die Kurzfassung davon. Ich sage es nochmal, schau nicht auf den Boden, schau nach oben. Und das macht dein Herz und deine Seele froh. Und da musst du dir Zeit nehmen dafür. Das geschieht nicht von selber. Das ist wie ein Aufsaugen von Gottes Wort und Gottes Zusagen. Das muss in mich hineinsinken. Und dann kriege ich wieder Kraft für die nächste Woche. Also, kommen wir zum letzten Punkt. Der Herr wird vor euch hergehen, dass ihr das Land einnehmt und so weiter. Wie geschieht das? Noch 2 kurze Folien. Und dann haben wir das Wesentliche besprochen heute Morgen und bedacht. Was ist das Entscheidende? Wie handelt Gott? Gott handelt in den unmöglichsten Situationen des Lebens. Wenn wir den Eindruck haben, es ist alles zu, und dann nehme ich gerne das Beispiel von Israel am Schilfmeer. Vor sich das Meer, Schilfmeer. Hinter sich die Streitmacht der Ägypter. Es geht nicht mehr vorwärts und es geht nicht mehr rückwärts. Du hast den Eindruck, dein Leben ist wie in einer Kesselsituation. Und dann sagst du, Herr, kann nichts mehr machen. Bin am Ende. Ohnmächtig. Dann handelt Gott. Lass ihn ran. Denn er hat den Überblick. Er wird mit den Ägyptern fertig. Keine Angst. Er wird mit dem Schilfmeer fertig. Keine Angst. Und was sagt er? Das kann man sich gut merken. Das mussten meine Unterrichtsschüler auch lernen. 2. Mose 14, 14. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Lass das gelten über dir. Lass das gelten über deinem Leben. Und wenn du manchmal in Situationen kommst, wo du sagst, Herr, ich habe so das Gefühl, ich bin eingekesselt von allen Seiten, es geht nicht mehr vorwärts, dann ruft er dieses Wort ins Gedächtnis. Das ist die Ermutigung. Und er damals Gott schon zu Mose gesagt auf der Wüstenwanderung. Das ist auch so ein Vermächtniswort, das gehört zur eisernen Ration in meinem Glaubensrucksack. Das muss da drin sein. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Er hat es im Griff, wenn wir gar nichts mehr im Griff haben. Und manchmal muss uns dahin führen, dass wir die Waffen strecken und sagen, jetzt bin ich am Ende. Oh, wunderbar, dann kann er handeln. Er kann das Meer teilen. Er kann die Ägypter beruhigen da hinten. Ist doch gut zu wissen. Die Leute, die dir vielleicht das Leben schwer machen, die kann der Herr in einer Nacht zur Ruhe bringen. Ist ihm alles möglich. Er macht es zu seiner Zeit. Und noch einen zweiten Handlungsweg Gottes. Wie handelt Gott? Wie erobern sie das Land? Eigentlich gar nicht. Gott geht voraus. Das ist dieses Wort, das der Ewige und Einzige, der Herrliche, sagt das durch diese Hure Rahab. In Josua 2. Die Hure Rahab sprach zu den zwei Kundschaftern, an sich waren es zwei Spione in Israel oder aus Israel, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn ein Schrecken ist über uns gefallen vor euch und alle Einwohner des Landes sind vor euch feige geworden. Jetzt denkt der Hure Rahab, liest man so, ja. Aber diese Hure Rahab, die hatte ja Kundschaft. Und ich gehe mal davon aus, dass die Mächtigen der Stadt mit ihr vertraut waren. Und die hat halt ein bisschen ein offenes Ohr gehabt. Und da hat sie gemerkt, dass diese Mächtigen der Stadt gar nicht so mächtig sind. Dass die furchtbar Angst haben. Vielleicht haben sie das ihr auch so gesagt, so in stiller Stunde. Niemand haben sie das, vom Volk sind sie nicht immer großartig gewesen, ist klar. Habt ihr da mal Mächtige erlebt, die vom Volk sagen, ich weiß auch nicht mehr weiter? Die wissen immer einen Rat, ja. Wir gehen immer vorwärts. Aber in Wirklichkeit hatten die das Herz im Hosentag. Die waren am Zittern. Wisst ihr? Und das machen wir nicht. Das kann nur Gott allein. Und ich sage, Menschen, die im Berufsleben draußen stehen, ihr werdet immer Menschen treffen, die euch das Leben schwer machen. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Es gibt immer einen, der euch den Erfolg nicht gönnt, dass euch was gelingt. Oder plötzlich sagt er, das habe ich gemacht. Dann ärgerst du dich zu Tode und so weiter. Denkst, das gibt's doch nicht, jetzt habe ich mich eingesetzt. Aber der andere sahnt ab und der wird noch geehrt. Leute, diese Machtspielchen, die passieren doch tagtäglich. Aber wisst ihr was? Der Herr sorgt dafür, dass auch dem Mächtigen das Herz in den Hosensack rutscht. Und dann heißt es hier, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Ein Schrecken über uns ist gefallen, von oben herab. Und sei getrost, der Herr sorgt für dich. Er wird auch für dich sorgen in schwierigsten Situationen. Und plötzlich wirst du denken, wie kommt das? Jetzt komme ich in diese Sitzung rein. Hä? Ist alles wie verwandelt? Der Herr hat gewirkt. Und er wird weiterhin wirken. Das ist sein Wunder. Und darum nochmal die Folie zum Abschluss. Sei stark und mutig. Erschrick nicht. Fürchte dich nicht. Denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du hingehst. Josua 1, Vers 9. Ich möchte gern zum Abschluss noch beten, wir bleiben dazu sitzen. Herr Jesus Christus, wir staunen darüber, wie du wirkst, wie du Menschen führst. Und egal, ob jetzt jemand auf einer Wüstenwanderung ist oder in einer Kesselsituation, oder nicht mehr aus und ein weiß, Herr, du schenkst Ermutigung. Und du schenkst auch Wege, die wir gehen können. Wir möchten dir von ganzem Herzen danken, Herr Jesus, dass du vorangehst. Und dass wir im wahrsten Sinne des Wortes deine Nachfolger sind, Herr. Und so wollen wir auch in der vor uns liegenden Woche dir nachfolgen. Danke, Herr, dass du mit jedem Einzelnen von uns bist. Amen. Amen.